Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza. Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 28. Februar 2025, gleich dem 10. Eswan 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Wir begrüßen Sie, verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Sendung aus der Beitragsreihe Mit uns durch Iran. Heute besuchen wir die Provinz Golestan im Norden Irans. Diese Region ist vom archäologischen Aspekt her eines der wichtigsten und reichsten Teile Irans. Wertvolle historische Werke wie Turang Tappe, Islam Tappe, die alte Stadt Gurgan, der Alexanderdamm oder der Gurganwall, das Gumbad-e-Tawus und viele andere Sehenswürdigkeiten vom 3. Jahrtausend bis zur islamischen Zeit sind schillernde Zeugnisse für die archäologische und historische Bedeutung dieser Provinz. Früher galt Golestan als Teil der Provinz Mazandaran. 1997 veranlassten die besondere regionale Lage und die Richtlinien der Entwicklungspläne des Landes, dass Golestan zu einer separaten Provinz ausgerufen wurde. Ihr Zentrum ist die Stadt Gurgan. Die Provinz Golestan erstreckt sich auf eine Fläche von 22.000 Quadratkilometern vom Norden zur Republik Turkmenistan, Osten zur Provinz Khorasan, Süden zur Provinz Semnan und Westen zum Kaspischen Meer und Provinz Mazandaran. Hier leben zahlreiche Völker, unter anderem die Perser, Turkmenen, Sistanis, Belutschen, Kurden und Türken, Osaris und Qazilbash, sowie Kasachen. Die Perser in Golestan sind entweder Einheimische oder Zuwanderer. Die einheimischen Perser sprechen hauptsächlich im Dialekt Gurgani, Katuli und Mazandarani. Zuwanderer aber mehr die Dialekte Sistani, Semnani und Khorasani. Die Perser haben sich hauptsächlich im Zentrum und Süden der Provinz, die Mazandaranis in Dörfern in der westlichen Hälfte angesiedelt. Die Turkmenen leben im östlichen, zentralen und nördlichen Teil der Provinz. Es sind mehrheitlich Sunniten und sprechen die turkmenische Sprache. Des Persischen sind sie jedoch auch mächtig. Die Turkmenen machen den Hauptteil der Bevölkerung in Golestan aus. Daher möchten wir uns mehr diesem Volk, ihren Sitten und Brauchen widmen. Die Provinz Golestan und Gurgan werden über das allgemeine Schienennetz im Norden mit dem Zentrum von Mazandaran, Sari und von da mit Germsar und Teheran verbunden. Über diese Provinz pilgern zahlreiche Touristen in die heilige Stadt Mashhad. Die Golestaner erweisen sich stets als warmherzige Gastgeber. Die geografische Lage der Provinz beschert ihr ein abwechslungsreiches Klima. Das Elburzgebirge erstreckt sich in seinem westlichen Teil in den Osten der Provinz und verliert da nach und nach Höhe. Der Gipfel Shohwar ist mit 3320 Meter der höchste Berg in der Provinz und liegt im Südwesten. Unter den Anhören und besonders im Süden und Osten haben sich Berghänge von groß- und kleinkörnigen Ablagerungen gebildet, unter denen Unterwasserreserven entstanden sind. Diese werden durch Brunnen und Granate benutzt. Die Provinz besteht hauptsächlich aus einer weitläufigen Ebene. Auf der Ebene sind zwei Klimasorten zu beobachten. Zwei Drittel der Ebene hat trockenes und halbtrockenes Klima. Je mehr aber man nach Norden und zur turkmenischen Grenze zieht, desto trockener wird es. Ein weiteres Drittel zieht sich wie ein grüner Streifen vom Gebirgsteil im Süden und dem trockenen und halbtrockenen Teil im Norden. Hier herrscht ein gemäßigtes Klima, das eine ertragreiche Landwirtschaft erlaubt. Städte und Dörfer wurden auf diesem Streifen angelegt. Zwei Wetterfronten spielen hier mit. Die erste nördliche kommt aus Sibirien in die Region und verursacht im Herbst und Winter Schneefall auf den südlichen Anhöhen und Regen auf den Berghängen. Die zweite Front kommt vom Westen und den Atlantik und Mittelmeer. Im Winter sorgt sie für Niederschläge und im Süden für erhöhte Luftfeuchtigkeit in der Provinz. Insgesamt erfreut sich die Provinz im Winter über die meisten Niederschläge. Im Sommer gehen diese auf ein Minimum zurück. In der nördlichen Hälfte der Provinz, dem trockenen und halbtrockenen Teil, gibt es die wenigsten Niederschläge. Daher ist Verdunstung sehr stark, der Boden übersalzt und die Landwirtschaft wenig ertragreich.
Das abwechslungsreiche Klima führt zu reichhaltigen und umfangreichen natürlichen Ressourcen. Dichte Wälder, Weiden und Agrarland. In Golestan wird 600.000 Hektar Land gebaut, hauptsächlich mit Weizen, Gärten, Baumwolle und Sonnenblumen. Des Weiteren werden auch Reis, Erdnüsse, verschiedene Kräuter und Gemüse wie Gurken und Salate, Raps, Oliven und andere ölhaltige Körner gesät. 40% der ölhaltigen Körner in Iran werden in Golestan gewonnen, so steht die Provinz in dieser Hinsicht an erster Stelle im Land. Die Vielfalt der Produkte ist in Iran beispiellos. Die Region liefert 50% der Baumwolle und 42% der ölhaltigen Körner im Land. Vom Tabak her ist die Provinz an zweiter Stelle. Der Fluss Gurgan ist mit seinen 250 Kilometern der größte Fluss der Region. Er entspringt ebenfalls den Bergen in Khorasan und fließt ebenfalls ins Kaspische Meer. Auf dem Atrak baute man den Staudamm Wushgir, der zur Bewässerung und natürlich auch Kontrolle von Überschwemmungen dient. Nach dem geografischen Überblick ist es angebracht, uns auch etwas über die reichhaltige Geschichte der Provinz zu unterhalten. Sie geht auch 7000 Jahre zurück auf die Höhle Kiram im Dorf Farang im Bezirk Galikash aus der Steinzeit. Neue Befunde belegen, dass Gorgon vor 6000 Jahren die Völker vor den Ariran beherbergte. Die ältesten Funde aus der Jungsteinzeit in den Höhlen Kamarwand und Hutu in der Nähe von Behshar belegen, dass die Menschen hier Tonarbeit, Weberei, Domestizierung von Tieren wie Steinböcke und Bau von Arbeitswerkzeugen aus Stein beherrschten. Die Ausgrabungen in Turang Tape in der Nähe von Gorgon zeigen ebenfalls, dass in dieser Region bevölkerungsreiche Dörfer angesiedelt waren, die die Tonarbeit kannten und ein Bewässerungssystem aufgebaut hatten. Das Gesamtbild ist etwa so alt wie die verbrannte Stadt in Sistan. Die Region hat ihren Namen in den Tafelschriften aus der Zeit der Achämeniden, unter anderem von Darius in Bistun, wiedergefunden. Da wurde sie Vargane und den Pahlavi-Schriften Gorgon genannt. Griechische Chronisten nannten sie Hyrkani. Der Vater von Darius, dem Achämeniden, herrschte einst über dieses Land. Wie nun bereits gesagt, ist Golestan mit seinem sternenreichen Himmel, seinen dichten Wäldern und grünen Weidenländern eine Region mit 7000 Jahre Geschichte. Archäologen haben hier große Funde gemacht. Hier sprechen sie Zivilisation vor den Ariern zu. Die Zivilisation weist große Ähnlichkeiten mit den Zivilisationen der Sumerer und Elamer um Euphrat und Tigris auf.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Sepidar, das heißt Pappel.
O Eschki, es ist Rumische, Unjokat Reyosmi Fische. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا مردمم مشق شهادت میکنم مردای این خواب از روی دست و بازوی
Solidarity, oh, solidarity. یه سفر میگیره دنیاشون. با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون. مشق شهادت میکنم مردای این خواد از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی هست. هیشکی ندیده قبل این مردم چیده باباد از آزادگی گفته، وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته، هر جای کی عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه اونجا که لاله واژگون میشه، جان چلاله واژگون میشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Wir haben von der Gepflegtheit im Leben und dem inneren und äußeren Schmuck des Menschen gesprochen. Heute möchten wir das Thema einer gepflegten Umwelt behandeln. Zu Beginn sollten wir uns mit geschlossenen Augen eine schöne Umgebung vorstellen. Zum Beispiel ein grünes Tal mit Berggipfeln im Hintergrund und einem Fluss, der durch die Natur vorbeiströmt. Vögel steigen in die Luft, um dort die Flügel auszubreiten und über uns herzuschwingen. An Bäumen hängen bunte Früchte. Es gibt wunderschöne Blumenkelche in allen Farben. Sie verbreiten einen angenehmen Duft. Eine schöne landschaftliche Umgebung hat eine wohltuende Wirkung auf Seele und Geist. Sie bereitet uns Freude und inneren Frieden. Das rührt von der Harmonie in ihr her. Alles ist in einer solchen schönen Landschaft aufeinander abgestimmt. Alles ist auch Hinweis darauf, dass der allweise und allmächtige eine Gott diese Welt für uns schön geschmückt hat. Es bereitet den Menschen Genuss, in solch einer schönen Umgebung zu sein, weil Gott die Liebe zum Schönen und zur Gepflegtheit in die menschliche Natur hineingelegt hat. Aufgrund unserer Fitra, der natürlichen Veranlagung, streben wir Menschen nach Sauberkeit, dem Schönen und der Gepflegtheit, und keiner mag wirklich Unordnung und Wirrnis. Inwieweit sind wir eigentlich um eine schöne Umgebung in unserem Leben bemüht? Wie auch immer, die Umgebung, in der wir täglich verkehren, wirkt sich seelisch auf uns aus. Heutzutage setzen in vielen Ländern die Städtebauingenieure und Architekte die neuesten Erkenntnisse der Psychologie ein, weil sie wissen, dass ein schönes Städtebild Geist und Seele positiv beeinflusst. Dahingegen hat es eine schlechte Wirkung auf die Einwohner einer Stadt, wenn sich in den Straßen Müll anhäuft, die Wände schmutzig und beschädigt sind, Bäume und Pflanzen unansehnlich aussehen und Gebäudefarben und Stil nicht miteinander harmonieren. Ein solches Städtebild vergrault die Menschen. Eine schöne, saubere und geschmückte Umgebung hat im Gegensatz dazu eine magnetische Anziehungskraft auf uns. Die Gepflegtheit unseres Lebensraumes wirkt sich sogar günstig auf unsere Konzentrationsfähigkeit aus. Aus psychologischer Sicht hilft es, Stress und Niedergeschlagenheit abzubauen, wenn wir unsere Wohnung sauber und ordentlich halten und überflüssige Gegenstände aus ihr entfernen. Ab und zu sollten wir uns daher kritisch in unserem Heim umsehen. Haben wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, aus unserer Wohnung einen Ort gemacht, an dem wir uns mit unserer Familie wohlfühlen und seelisch und geistig entspannen können? Ist die Stimmung in unserer Wohnung so angenehm, dass jedes Familienmitglied schnell Heimweh verspürt, falls es länger nicht zu Hause war? Gibt es in der Straße und dem Viertel und der Stadt, in der wir leben und wo unsere Kinder aufwachsen, genügend Licht- und Grünanlagen? Sind die Farben der Mauerwände passend und ist es sauber genug? Psychologen sagen, dass gute Laune auch etwas mit der Ordnung, Sauberkeit und Einrichtung in unserer Wohnung zu tun hat. Sie sind der Ansicht, dass ein Haus, in dem nicht auf Ordnung und Sauberkeit und Einrichtung geachtet wird, keine gesunde und fröhliche Umgebung für die Familienmitglieder zustande kommt. Bei näherer Betrachtung spüren wir tatsächlich einen klaren Zusammenhang zwischen der Ordnung und Sauberkeit und dem seelischen Wohlbefinden.
Der Mensch ist so geschaffen, dass er ständig auf der Flucht vor Eintönigkeit ist und Änderungen und Abwechslung begrüßt. Ein angemessener Wandel führt zu einer schönen äußeren Gestaltung des Lebens. Die persönliche Gepflegtheit und eine schöne gepflegte Lebensumgebung sorgen für einen frohen Geist und guten Geschmack. Wie gesagt, macht ein gepflegtes Äußeres und Sauberkeit einen sympathischen Eindruck und steuert zur seelischen und geistigen Ruhe bei. Gemäß dem Islam strebt der Mensch aufgrund seiner Fitra nach dem Schönen und nach Harmonie und lehnt Schmutz und Unordnung ab. Der Islam harmoniert mit der natürlichen Veranlagung des Menschen und deshalb möchte er auch, dass der Mensch seinen Lebensraum von hässlichen und schmutzigen freimacht und selber ordentlich und gepflegt aussieht. Der Islam möchte, dass die Menschen nicht gleichgültig gegenüber den schönen Dingen im Dasein sind. Sie sollen auf ihren natürlichen Hang zum Schönen eingehen und ihn nutzen, um sich zu vollenden. In dem Vers 32 der Sure 7 Araf lesen wir: Sprich, Wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat, und die guten Dinge der Versorgung? Sprich, sind sie für die Gläubigen in diesem Leben und im Jenseits sind sie ausschließlich für sie, die Gläubigen, bestimmt. Das heißt, die Nichtgläubigen dürfen sie nur im Diesseits nutzen. So machen wir die Zeichen klar für Leute, die Wissen haben. Wir stellen fest, dass die islamischen Lehren uns darauf aufmerksam machen, dass die Religion Gottes nicht nur Schmuck und Schönheit positiv einstuft, sondern sie auch für den seelischen Gesundheitspflege des Menschen nutzt. Der Koran erinnert immer wieder an die schönen Dinge im Dasein und beschreibt anschaulich die Schöpfungswelt. Durch seine Aufmerksamkeit für die Schöpfung wird der Mensch auch auf den Schöpfer des Daseins aufmerksam und er kann aus der erstaunlichen Harmonie und Koordinierung in der Schöpfung Inspiration für sein privates Leben und sein Gesellschaftsleben schöpfen. An der Verhaltensweise und den Aussagen der großen Leitbilder des Islams sehen wir, dass sie ein gepflegtes Aussehen des Menschen und eine saubere, gepflegte Umwelt empfehlen. Zum Beispiel hat Imam Sadiq a.s. laut Überlieferungen gesagt, wenn Gott jemanden einen Segen schenkt, möchte er gerne die Wirkung dieses Segens sehen. Da wurde er gefragt, wie jemand den Segen zeigen kann. Er antwortete, indem er sich sauber kleidet, einen angenehmen Duftstoff benutzt, seine Wohnung aufräumt und sie von Schmutz befreit. Wenn man bestimmte Punkte beachtet, kann dies zu einer schönen, angenehmen Umgebung beitragen. In einer gepflegten Umgebung gibt es keine überflüssigen Dinge und es herrscht Ordnung. Überflüssige Dinge sind nicht unbedingt sinnlos, aber es besteht kein Bedarf an ihnen. Wir können sie verschenken, verkaufen, sie umfunktionieren, wegwerfen oder an einem anderen Ort aufbewahren. Durch Entfernung von überflüssigen Dingen wird unser Lebensraum schöner werden. Für einen schönen Lebensraum ist es auch wichtig, ihn von Staub und Schmutz freizuhalten und nach Befreiung von unnötigen Gegenständen die nötige Ordnung herzustellen. Wenn sich nun alle Dinge an ihrem geeigneten Platz befinden, kommt daher die Reinigung in die Reihe. Eine regelmäßige gründliche Reinigung der Wohnung geht auch mit einer Art Inspektion einher, denn wir bemerken noch weitere kleinere Probleme oder finden verloren gegangene Gegenstände wieder. Außerdem werden wir feststellen, wo in der Wohnung etwas zu reparieren ist. Für eine schöne gepflegte Wohnung muss man natürlich ein klares, regelmäßiges Programm haben. Zimmerpflanzen und Blumen im Haus und schöne, beruhigende Farben ebenso wie die optimale Nutzung von natürlichem Licht spielen ebenso eine wichtige Rolle zur Schaffung einer friedlichen und angenehmen häuslichen Atmosphäre.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Kaman Abru. Thank you.
جهان پر فتنه خواهد شد، از آن چشم از آن جهان پر فتنه خواهد شد، از آن چشم و از آن ابرو جهان پر فتنه خواهد شد، از آن چشم و از آن شو تنم هلالی
در هوا داری به تیر غمز سیرش کرد چشم آن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
Fezzeh Nubiye hatte schon viele Geschichten über das Unrecht der Sklavenherren ihren Leibeigenen antaten gehört. Sie war auf dem Weg zu dem Haus, in dem sie dienen sollte, und dachte wehmütig an die schöne Zeit, als ihre Mutter noch lebte. Sie grübelte über die Zukunft nach. Da riss eine freundliche Stimme sie aus ihren Gedanken. Jemand hatte sie gegrüßt. Fezzeh war sehr verwundert. Wieder hörte sie die gleiche Stimme sagen: »Salam, Friede«, und dann: »Ich bin Fatima. Liebes, herzlich willkommen in deinem Zuhause.« Fatima nahm Fezzeh an der Hand und führte sie ins Haus hinein. Sie brachte ihr etwas zu essen und zu trinken. Fezzeh war ganz verwirrt. Dieser herzliche Gruß, diese liebevolle Behandlung. Sie konnte es kaum glauben. Fezzeh schaute auf das Gesicht von Fatima Zahra, der Tochter des Propheten, wie freundlich und entgegenkommend sie war. Während das Mädchen so in Gedanken war, nahm Zahra ihre Hand, drückte sie und sagte: »Liebes, fühl dich in deinem Haus wohl. Betrachte mich als deine Schwester. Du kannst dich ein paar Tage ausruhen und danach erledige ich einen Tag lang alle Arbeit und du ruhst dich aus. Und am nächsten Tag kannst du die Sachen im Haus übernehmen und ich widme mich dem Gott dienen.« Fezzeh lebte zum ersten Mal in ihrem Leben Gerechtigkeit. Sie fühlte sich wie ein Mitglied der Familie im Haus von Fatima. Oftmals hörte sie in der Nacht, wie Zahra in Gottesanbetung vertieft war, und dann konnte sie den Blick nicht von ihr abwenden. Es dauerte nicht lange und auch sie, Fezzeh, stand in der Nacht auf, nahm die Gebetswaschung vor und begann in einer Zimmerecke das Gebet zu verrichten. Fezzeh lernte viel von Zahra: Erkenntnis und Menschlichkeit, Großzügigkeit und Opferbereitschaft. Sie hörte Zahra Verse aus dem Koran vor sich hersagen, wenn sie den Weizen zum Mehl mahlte. So wurde sie immer vertrauter mit dem Koran und begann sich das Wort Gottes ins Gedächtnis einzuprägen. Und so gelangte Fezzeh dem Hause der Prophetenfamilie und Fatima Zahra bei der Arbeit, half zu einem festen Glauben. Fezzeh wurde im Hause der Tochter des Propheten zu einer aufrichtigen, gottesfürchtigen Frau. Als einmal seine Söhne Hassan und Hussein krank geworden war, gelobte Ali, dass er nach ihrer Genesung 3 Tage fasten werde. Da haben auch Fatima und Fezzeh sich diesem Gelübde angeschlossen. Die Kinder wurden wieder gesund und alle im Hause begannen das Fasten. Am ersten Tag hatte Ali etwas Gerste besorgt und Fatima hatte damit einige Brotfladen gebacken. Aber als sie das Fasten am Abend brechen wollten, hörten sie einen Bedürftigen rufen: »Friede euch, ihr aus dem Hause Mohammed. Ich bin Muslim und arm. Gebt mir etwas zu essen. Gott möge euch Paradiesspeisen geben.« Als Ali dies hörte, gab er sein Brot dem Bedürftigen und dann reichten ihm auch alle anderen im Hause ihr Brot, Sahra, die Kinder und Fese. Auch in den nächsten Tagen bat jemand vor der Tür um Hilfe, als sie zum Fastenbrechen etwas zu sich nehmen wollten. Und sie gaben ihr Essen an dem einen Tag einem Waisenkind und an dem anderen einen Kriegsgefangenen. Sie taten dies Gott zuliebe. Als der Prophet Gottes kurz darauf zu Fatima kam, wurden ihm folgende Verse 8 und 9 der Sure 76 offenbart. Und sie geben Speise, die sie selber gerne gegessen hätten, aus Liebe zu ihm, dem Armen, dem Waisen und dem Gefangenen. Indem sie sprechen, wir speisen euch nur Gott zuliebe. Wir wollen von euch weder Lohn noch Dank. Fese gehört zu denen, über die Gott hier spricht. Also hatte auch sie eine Stufe erreicht, auf der diese Beschreibung zutraf. Fese hat nach dem Tod von Fatima Zahra, deren Tochter Zeynab, im Haus gedient. Sie hat in einigen Abschnitten der Geschichte des Islams eine Rolle gespielt.
Eine der tapferen Frauen in der Geschichte des Islams, die zu dessen Verteidigung ihr Leben hergab, ist die ehemalige Sklavin Somaye. Somaye kam aus Abessinien und diente im Haus des Abu Huzaifa ibn al-Murayre vom Stamm der Bani Mahsum. Im Hause von Abu Huzaifa diente auch Yasir, der Sohn von Amir aus Jemen. Abu Huzaifa vermählte die sittsame Somaye mit Yasir und ließ sie frei. Yasir war ein guter Mensch. Er war rechtschaffen und ehrlich. Gott schenkte den beiden einen Sohn namens Ammar. Nachdem der Prophet seinen Aufruf zum Islam begonnen hatte, waren viele heimlich Muslim geworden. Sie verheimlichten ihren Glauben, weil sie sich vor der Misshandlung und Folter durch die mächtigen Anführer des Quraysh-Stammes fürchteten. Somaye, Yasir und ihr Sohn Ammar waren unter den Ersten, die sich insgeheim zum Islam bekannten. Das Bekenntnis von Somaye und Yasir kam ans Tageslicht und die Mächtigen aus dem Stamm der Quraysh beschlossen, die beiden zu foltern, damit die anderen abgeschreckt werden. Abu Jahl und einige andere Götzendiener drangen in das Haus von Somaye und Yasir ein und setzten es in Brand. Sie legten Somaye und Yasir Ketten an und trieben sie unter Peitschenhieben und mit ihren Lanzen an einen Ort in Mekka und schlugen sie blutig. Sie erhitzten ihnen Brust, Hände und Füße. Schließlich beschwerten sie ihren Oberkörper mit einem Steinblock. Obwohl Somaye, Yasir und Ammar gefoltert wurden, blieben sie standhaft. Als der Prophet Gottes an den Ort kam, wo Yasir und Somaye unter der gleißenden Sonne von Mekka auf dem Boden lagen und trotz der großen Folterqual nicht ihren Glauben aufgaben, betete er für ihre Rettung und verhieß ihnen das Paradies. Somaye sagte zum Propheten Gottes: »Ich bezeuge, dass du für wahr der Prophet Gottes bist und dass dein Versprechen wahr ist und eintreten wird.« Somayeh war eine standhafte Frau. Sie hatte ihren Weg gewählt und keine Macht konnte ihr den Glauben an Gott, den Allmächtigen, nehmen. Jedes Mal, wenn die Folterknechte von Somayeh verlangten, dass sie sich vom Islam abkehrt, damit sie sie in Ruhe lassen, wiederholte Somayeh, dass sie an Recht und Wahrheit festhält. Daraufhin wurde sie noch schlimmer gequält und schließlich verlor sie das Bewusstsein. Sobald sie wieder zu sich gekommen war, wiederholte sich dasselbe. Sie wurde gefoltert, hielt stand und betete zu Gott, bis schließlich Abu Dschahl, einer der Mächtigen der Quraysh, so wütend auf sie wurde, dass er sie anschrie: »Du musst unsere Götter anbeten und Mohammed beschimpfen, oder du wirst sterben.« Somayeh gab eine klare Antwort und sagte: »Tod dir und deinen Göttern.« Da trat Abu Dschahl ihr unverzögert in den Magen, aber wieder rief Somayeh den einen Gott. Daraufhin versetzte ihr Abu Dschahl mehrere Lanzenstiche, so dass Somayeh schließlich den Märtyrertod fand. Dann tötete Abu Dschahl auch ihren Ehemann Yasser. Auf diese Weise wurden Somayeh und Yasser als ein gläubiges und standhaftes Ehepaar und die ersten Märtyrer des Islams in der Geschichte verewigt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.